Es gibt so ein paar klassische Dinge, über die man sich ja im neuen Jahr Gedanken macht. Und dazu gehört wahrscheinlich auch das Wohnen.
Ah, okay. Welche Neujahrsvorsätze muss ich mir denn beim Wohnen vornehmen?
Naja, oft ist es ja schon so, dass du sagst, dieses Jahr entscheide ich, ob ich kaufe oder doch weiter miete. Und man setzt das Eigenheim ja oft mit dem Einfamilienhaus gleich. Also denkst du, mein Haus auf meinen paar Quadratmetern Garten mit meiner Auffahrt, mit meinem VW Golf oder was auch immer drauf.
Der Traum vom Haus im Grünen, klar.
Aber in Städten ist das ja für viele kaum bezahlbar. Also da ist das ja oft am Rande der Realität. Und so eine Eigentumswohnung ist ja oft der Kompromiss. Das sind deine eigenen vier Wände, aber quasi so ein bisschen leistbarer, weil vielleicht hat sie keinen Garten, vielleicht ist sie auch ein bisschen kleiner. Du kannst es vielleicht auch ein bisschen besser auf dich zuschneiden oder das Angebot ist einfach größer.
Und du hast vor allen Dingen nicht das Gefühl, dass du Miete einfach mal zum Geld zum Fenster rauswirfst.
Genau, du hast quasi so, ja, gute Sachen aus zwei Welten in einem Ding vereint. Aber das klingt auch so ein bisschen einfacher, als es ist, weil man denkt ja immer Eigentumswohnung, aber es ist ja dann doch kein Haus. Also du musst dich ja auch immer noch mit anderen Leuten rumschlagen. Und deswegen besprechen wir heute in dieser Folge ganz einfach fünf typische Mythen rund um Eigentumswohnungen, die teuer werden können oder die verdammt nervig sein können und die du deswegen kennen solltest. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor wir jetzt loslegen, wenn man jetzt so eine Hilfe braucht, so eine Entscheidungshilfe, ob du kaufen oder mieten solltest.
Ich glaube, da haben wir was für dich.
Nämlich einmal ganz einfach, nur einen Klick entfernt in den Shownotes unten unser Kaufen- oder Mietenrechner. Mit dem kannst du so ein bisschen rumspielen, das macht auch super viel Spaß.
Und der ist wirklich top. Also das ist wirklich ein Rechner, der einem super viel weiterhilft, mal zu sehen, dass Mieten, das ist ein kleiner Spoiler für die heutige Folge, Mieten halt eben doch nicht wirklich rausgeworfenes Geld ist oder anders gesagt, dass die eigene Immobilie, ob jetzt Eigentumswohnung oder doch das Häuschen im Grünen, kein Muss ist. Aber in vielen Fällen auch keine schlechte Idee ist.
Aber vielleicht brauchst du ja auch viel mehr als Zahlen eine tatsächliche Hilfe bei der Entscheidung. Und da kann dir Saidis Buch helfen. Finanzen ganz einfach. Verlinken wir dir auch unter unserem Podcast. So, dann schauen wir jetzt endlich auf die Mythen, nicht die Mieten. Ich hoffe, ich werde es nicht nochmal verhauen im Verlauf von dieser Folge. Das ist ja so ein bisschen der Hauptmythos. In meiner Wohnung darf ich alles machen.
Ja. Schön, ne? Also das ist, glaube ich, dann gerade, wenn du sozusagen mit der Vorstellung kommst, ja, eigentlich meine eigenen vier Wände, was natürlich in vielen Fällen mit einem Haus assoziiert wird. Und dann musst du, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie eine Stufe, gefühlte Stufe runtergehen, weil Häuschen können wir uns nicht leisten. Also Eigentumswohnung. Und in der darf ich ja dann zumindest auch alles machen, was ich so möchte. Oder nicht?
Ganz einfaches Beispiel. Du kannst natürlich in deinem Einfamilienhaus auf der grünen Wiese ohne Probleme so eine tragende Wand raushauen und mit den Konsequenzen.
Also ohne Probleme weiß ich nicht.
Also ich meine jetzt ohne erstmal rechtliche Probleme kannst du das einfach machen. Was dann mit der Statik deines Hauses passiert, ist dein weiteres Problem.
Wer braucht schon ein Dach?
Bei einer Eigentumswohnung natürlich schwierig, wenn über und unter dir jemand wohnt.
Vor allem drüber. Hallo Herr Nachbar, so nach oben gerichtet.
Und in der Wohnung, der entscheidende Unterschied, mit dem du dann eben leben musst, ist ja Sondereigentum versus Gemeinschaftseigentum. Und in der Wohnung darfst du ja vieles. Du kannst dir deinen eigenen Bodenbelag aussuchen, was du in einer Mietwohnung nicht kannst. Du kannst ja aussuchen, willst du, was für Fliesen möchtest du im Bad? In einer Mietwohnung musst du halt damit leben. Und wenn da halt so ein blaues, lilanes oder grünes Bad von 1978 drin ist, musst du halt leider damit leben.
Und ich glaube, das ist natürlich sehr vielen Leuten auch berechtigterweise, das kann ich völlig verstehen, total wichtig, ne? Also wie die Anmutung, sag ich mal, so einer Wohnung ist. Aber ich glaube, wir wollen ja heute jetzt drüber reden, wo sind da die Grenzen? Und die sind, glaube ich, in vielen Fällen, kommt natürlich ein bisschen immer drauf an, in vielen Fällen enger, als man so meinen möchte.
Nämlich tragende Wände, Fenster, Außenwände und Leitungen sind meistens Gemeinschaftseigentum. Und das schränkt dich in der Gestaltung deiner Wohnung im Zweifelsfall natürlich enorm ein. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, die Fenster gefallen mir nicht, ich möchte andere Fenster oder ich möchte Rollläden, wenn es im Haus keine Rollläden gibt, lauter solche Dinge. Das heißt, wenn du jetzt ohne die Zustimmung der anderen Eigentümer da was umbaust, dann musst du unter Umständen sogar Schadenersatz leisten.
Ich glaube, wir müssen uns nochmal über den Begriff des Gemeinschaftseigentums Gedanken machen oder das mal kurz folgen, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt nicht so eingängig. Ne? Du denkst, du kaufst eine Wohnung und die gehört dann dir. Klar hast du Nachbarn und vielleicht auch also andere Eigentümer im Gebäude, aber dass jetzt Dinge vor allen Dingen wirklich an und in deiner eigenen Wohnung eben nicht dir alleine gehören, aber auch nicht jemand anders gehören, wie das jetzt bei einem Mietwohnung der Fall wäre, das ist irgendwie so irgendwie ein bisschen dazwischen. Das muss man sich erstmal klar machen. Also deine Fenster, ja, es sind schon irgendwie deine Fenster, aber auch nicht wirklich.
Ich glaube, ein einfaches Beispiel, um das so ein bisschen zu veranschaulichen, ist, wenn du jetzt sagst, du wohnst in einem Haus mit mehreren Eigentumswohnungen. Und jetzt sagen wir mal, das ist so ein bisschen von der Straße zurückgesetzt. Da sind so 2 Meter grün und dann geht so ein kleiner Weg zur Haustür. Und wenn wir quasi das System der Eigentumswohnung durchspielen würden, dann würde jetzt jedem Mieter eine so eine Gehwegplatte von diesem Fußweg gehören. Und dann müsstest du quasi im Winter, wenn es glatt ist, dafür sorgen, dass deine Gehwegplatte geräumt ist. Das ist natürlich Quatsch. So, und deswegen gehören halt allen Eigentümern zusammen, alle diese Gehwegplatten zusammen. Und sie sind alle in der Verantwortung, dass da geräumt wird. In der Realität beauftragen die wahrscheinlich so einen Hausmeisterdienst, dass der da räumt, streut und so weiter.
Oder es gibt irgendwie eine Rotation, wer das halt
macht. Genau, wie man es machen möchte. Aber man muss das dann eben, das ist kollektives Eigentum. Und wenn da jetzt zum Beispiel auch irgendwann neue Gehwegplatten hin müssen, dann müssen da auch kollektiv alle dafür bezahlen. Weil ansonsten hättest du ja auch den Fall, dir Gehwegplatte von der Frau Meier gegenüber ist kaputt, also und meine aber nicht und jetzt kauft ihr aber dann vielleicht eine andere Gehwegplatte und dann hast du so einen Flickenteppich an Gehwegplatten. Also es ist einfach nicht praktikabel.
Ich glaube, bei dem Gehweg ist das noch, also es ist ein guter Vergleich, da ist es aber wirklich gut einsehbar, weil offensichtlich benutzen den alle Parteien gemeinsam. Aber nochmal, dass halt auch deine Fenster, die du ja offensichtlich nur du benutzt, trotzdem nicht dir alleine gehören, das ist schon eher erstmal schwieriger in den Kopf zu kriegen.
Auch so die Wasserleitung zu deiner Dusche, die ist eben, also klar ist deine Dusche dein Eigentum, aber die Wasserleitung dahin ist eben Gemeinschaftseigentum. Ja. Also es ist so ein bisschen, der Takeaway ist, die eigenen 4 Wände heißen dann nicht mehr zu 100% komplette Entscheidungsfreiheit.
Ja.
Und was natürlich dann noch dazu kommt, dadurch, dass es Gemeinschaftseigentum gibt, du hast laufende Kosten, die du gemeinsam bestreiten musst. Also über das sogenannte Hausgeld, die laufenden Kosten für das ganze Haus, also für das Treppenhaus, für den Aufzug. Auch wenn du im Erdgeschoss bist, musst du für den Aufzug mitzahlen, das Dach, die Fassade, die Heizung vom Treppenhaus, lauter solche Dinge. Und das wird ja dann meistens verteilt nach so einem Schlüssel, nach den Miteigentumsanteilen. Und deswegen ist es wichtig, bevor du so eine Eigentumswohnung kaufst, eine Teilungserklärung lesen. Also da wird dann ja geregelt, wie das aussieht. Und die letzten Hausgeldabrechnungen prüfen,
ganz genau,
habe ich mir sagen lassen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Weil das ist erstens total wichtig. Erstens, was ist da in Rücklagen schon da, was man ja dann quasi mit einkauft natürlich, wenn man sich so eine Eigentumswohnung holt. Und was ist überhaupt da? Und meiner Erfahrung nach ist das sehr unterschiedlich, ne? Wie diese Eigentümergemeinschaft halt in der Vergangenheit entschieden hat, was schon gemacht worden ist. Auch sehr wichtig natürlich, wie bei jeder anderen Immobilie, sich zu informieren über das gesamte Gebäude, wie so der Zustand ist. Stichwort energetische Sanierung fällt mir da insbesondere ein. Und auch wie die Höhe des Hausgeldes angesetzt ist, weil das gibt da auch ganz unterschiedliche Fälle. In vielen Fällen ist es so, weil natürlich die Kosten für Sanierung und alle anderen Geschichten in den letzten Jahren schon deutlich gestiegen sind. Und vielleicht hat man halt vor 20 Jahren, als man das mal alles vertraglich aufgesetzt hat, nicht im Blick, dass da womöglich dann doch mal schon eine neue Heizung rein muss oder das Thema Wärmepumpe oder Fernwärmeanschluss oder was auch immer man sich mal vorstellen kann. Was ich sagen will, ist, man sollte sich halt nicht irgendwie automatisch darauf verlassen, dass das Hausgeld für künftige Instandhaltungen, Reparaturen, Renovierungen, wie auch immer, immer ausreicht. Es gibt durchaus genügend Beispiele, wo man halt dann auf einmal nochmal ganz schön ordentlich, meistens 5-stellig, nochmal was hinterher schießen muss. Und das muss man halt einfach auch wissen, wenn man sich da einkauft.
Deswegen bezieht es auch in die Leistbarkeitsberechnung mit ein. Also ob du dir diese Eigentumswohnung leisten kannst, einmal die monatlichen Zahlungen fürs Hausgeld, aber eben auch die Frage, wie viele Rücklagen sind da und was könnte da in den nächsten Jahren noch so kommen.
Dann und auch da noch der Hinweis, ja, dass ich das ja auch eben nicht alleine entscheide. Ne? Also es ist eben nicht meine alleinige Entscheidung, ob jetzt dieses Haus von Gas auf Wärmepumpe umgestellt wird oder nicht. Und natürlich kann ich schlichtweg einfach überstimmt werden.
Dann ist auch so ein bisschen der Mythos, ja, dass du nur für deine Wohnung zahlst, aber nicht fürs Treppenhaus. Und das ist leider das Problem. Und damit kommen wir zum dritten Mythos. Es ist mein Balkon, also kann ich ihn umbauen.
Tja, wenn es so schön einfach wäre.
Da sind wir ja auch bei diesem Thema mit Sonder- und Gemeinschaftseigentum. Balkone sind nämlich oft teilweise Sonder- und teilweise Gemeinschaftseigentum. Also es ist ein bisschen eine wilde Folge heute eigentlich.
Ja, also diese juristischen Feinheiten in Deutschland sind da schon echt, echt schön. Ja? Aber es ist natürlich auch wieder verständlich. Wie würdest du denn anders als Jurist damit umgehen? Weil natürlich hast du, teilweise benutzt du den Balkon natürlich wirklich alleine und andererseits gehört er halt irgendwie untrennbar zum Gebäude und zur Fassade und zum, wie das Haus halt aussieht, mit dazu. Insofern ist es natürlich auch erklärbar, dass das irgendwie so einen komischen Mittelstatus hat.
Also auf Deutsch gesagt, die Innenfläche deines Balkons, also das, worauf du stehst, ist quasi dein Sondereigentum. Das kannst du so benutzen, wie du willst. Du kannst da Blumen drauf haben, du kannst im Rahmen dessen, was erlaubt ist, grillen, solche Dinge, du kannst dich da sonnen, aber die Brüstung, generell auch die Außenseite des Balkons und die Statik des Balkons sind meist Gemeinschaftseigentum. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich würde den gerne umbauen und du sagst, der hat so eine Glasfront und ich hätte lieber so eine Milchglasfront, dann brauchst du meistens die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, einfach aus dem Problem raus, weil du das Erscheinungsbild des Hauses veränderst.
Genau. Also es ist so ein bisschen wie so eine Fassade, hast du ja schon gesagt, ne? Das ist sozusagen das Gesicht des Hauses, über das wir da reden. Und dieses Gesicht des Hauses gehört eben allen zusammen, weil es natürlich auch, muss man an der Stelle auch ehrlicherweise sagen, dann auch wieder viel mit dem Wert der Immobilie insgesamt zu tun hat. Ne? Weil natürlich spielt es eine Rolle, das drückt sich da im Rechtlichen sozusagen aus. Wenn jetzt, stellen wir uns vor, da kommen neue Interessenten für eine von den Wohnungen, die frei geworden sind. Natürlich spielt es für die eine ganz große Rolle, wenn sie halt das Gebäude de facto zum ersten Mal sehen oder auf einem Foto. Wie sieht denn das so aus? Ist das gut gepflegt oder nicht? Oder ist das ein Flickenteppich oder macht das einheitlich was her? Das drückt sich da im Rechtlichen aus, dass das für den Wert insgesamt des Gebäudes einen Einfluss hat.
Und weißt du, was das noch betrifft? Falls du so ein Balkonkraftwerk möchtest.
Ja.
Da ist es nochmal ein bisschen spicy beim Balkonkraftwerk, weil das Balkonkraftwerk, das gilt dir als privilegierte Maßnahme. Mhm. Ich weiß nicht, willst du es erklären, Saidi? Eine privilegierte Maßnahme ist quasi, du musst die Gemeinschaft fragen, aber sie müssen es dir erlauben.
So. Sie müssen wahrscheinlich auch sehr, sehr berechtigte Gründe haben, um es abzulehnen, und die sind praktisch sehr schwer zu finden.
Und das Problem ist aber über die Ausgestaltung, was für ein Balkonkraftwerk du jetzt da hinhängen darfst und was nicht, das entscheidet trotzdem die Gemeinschaft. Also es ist so eine super schwierige Situation aus. Sie müssen es dir geben, aber irgendwie können sie auch mitentscheiden. Das stelle ich mir, wenn du Pech hast, wahnsinnig nervig vor.
Aber wahrscheinlich in vielen Fällen, man will immer hoffen, dass man sozusagen sich mit seinen Nachbarn oder anders gesagt seinen Miteigentümern gut versteht. Aber wenn darauf kannst du halt nicht bauen, und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es, glaube ich, in dem Fall für dich als Eigentümer tatsächlich schwieriger sein als Mieter. Weil als Mieter, ist ja auch neulich gerichtlich oder rechtlich geklärt worden, hast du da ganz klar geschützte Rechte. Und dein Vermieter kann dir so ein Balkonkraftwerk, da sind wir wieder bei den, nur mit sehr berechtigten Gründen, verweigern bzw. dir da Einschränkungen machen.
Und es wird doch dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell, ziemlich emotional im schlechtesten Fall.
Stimmt. Ne? Also, weil man fühlt sich dann, glaube ich, schon, my home is my castle, in seiner Eigentumswohnung halt irgendwo im Recht. Und das ist natürlich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wenn du natürlich einen Rechtsstreit mit den Leuten. Und das ist noch was anderes, ob das dein Nachbar jenseits des Zauns ist oder der an der nächsten Haustür im selben Treppenhaus. Ja, das ist schon schwierig.
Ich finde ja diese, wir sollten mehr so Folgen zu so juristischen Spitzfindigkeiten machen. Das ist eigentlich irgendwie ganz, ganz spaßig. Mythos 4.
Das gefällt Ihnen.
Ja. Sondernutzungsrecht heißt, der Garten gehört mir.
Ah, nee. So sieht das nicht aus. Das wäre ja schön. Aber das ist, glaube ich, auch ziemlich eindeutig, ja, vor allem, wenn der Garten natürlich gemeinschaftlich benutzt wird.
Genau, also du hast aber natürlich oft auch so ein Ding, du hast ja so einen eigenen abgetrennten Minigarten, sagen wir mal, bei der Erdgeschosswohnung. Ja. Und dann hast du für den in der Regel ein Sondernutzungsrecht. So. Aber das Wichtige ist, das ist trotzdem Gemeinschaftseigentum. Also du hast nur so ein Sondernutzungsrecht für die Fläche, aber eigentlich gehört die Fläche jetzt nicht zu deiner Wohnung, sondern sie gehört allen irgendwie. Und das heißt eben, am Ende ist er nicht dein Eigentum, sondern Eigentum der Gemeinschaft. Und wenn du jetzt irgendwas baulich daran verändern willst, das ist die deutscheste Folge seit langem, die wir hier machen. Wenn du jetzt,
aber sei doch mal ehrlich, genau deswegen gefällt es dir so sehr.
Es ist manchmal auch so ein bisschen absurd. Ich meine, das ist ja gut, dass man Dinge regelt. Das ist ja toll, dass das so ist. Aber das ist manchmal schon auch so ein bisschen absurd, oder?
Naja, also würde man im ersten Blick meinen, ne, dass man sagt, das ist doch völlig meine Sache, ob ich da jetzt eine Gartenhütte hinstelle oder nicht.
Und Ist es aber eben nicht. Also bauliche Veränderungen, Gartenhütte ist auch eine bauliche Veränderung, sind fast immer zustimmungspflichtig. Das heißt, du musst bei der Eigentümerversammlung das da mit den Leuten besprechen. Auch der Zaun, auch eine Terrasse zum Beispiel, wenn du die anlegen oder vergrößern oder verkleinern möchtest. Teilweise sogar bestimmte Pflanzen. Also ist natürlich logisch, wenn du da jetzt eine fette Tanne einpflanzt. Die dann irgendwann vielleicht 12 Meter hoch ist.
Und gar keinen Schatten auf den Garten des Nachbarn wirft. Nein.
Genau, das ist minimal. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und klar, das betrifft die anderen eben auch. Also es ist diese seltsame Schnittmenge aus, es ist sinnvoll, aber es ist auch ein bisschen absurd.
Ich glaube, warum es dir so viel Spaß macht, ist gerade, weil bei dir jetzt gerade so ein Drehbuch für irgendeine Comedy-Serie oder Satirik-Sendung abläuft, was sozusagen wie der Kleingartenkrieg in dem Sechsparteienhaus abläuft.
In meinem Kopf läuft schon der Film Die schlimmste Eigentümerversammlung aller Zeiten. So, ja, ich glaube auch, das hat ja schon okayes Comedy-Serienpotenzial. So Vorabendding über so eine Eigentümerversammlung. Aber was trotzdem okay ist, ist halt so der Alltag in deinem Garten. Also natürlich kannst du da Gartenmöbel aufstellen, du darfst ihn benutzen, das kann dir eh keiner verbieten, weil es ist ja, du hast ja dieses Sondernutzungsrecht und du kannst halt auch da grillen im Rahmen von Hausordnung und was der BGH so als annehmbar entschieden hat.
Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass diese Folge jetzt hier nicht zu sehr biased rüberkommt, ne, dass wir so komplett Anti-Eigentumswohnungen oder sowas sind. Natürlich muss ich sagen, dass es ganz, ganz bestimmt sehr, sehr oft ist so, dass diese Eigentümerversammlungen sehr klar sind, dass es ganz klare Regeln gibt, dass man auch vorher schon mit einer klaren Erwartungshaltung reinkommen kann, was geht, was geht nicht, ja, weil sozusagen, was den Nachbarn erlaubt ist, ist natürlich dir auch erlaubt. Und wenn da schon mal jemand eine Hütte im Garten aufgestellt hat, dann wirst du das bestimmt auch machen dürfen. Und das natürlich, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, so eine Eigentumswohnung gerade im großstädtischen Bereich ein sehr guter Kompromiss.
Absolut.
Zu dem viel zu teuren Häuschen im Grünen sein kann. Aber wir wollen diese Folge eben auch nutzen, auf ja so Gefahren hinzuweisen und natürlich, deswegen lachen wir hier, glaube ich, hier auch so vieles, menschelt es natürlich in diesen Eigentümerversammlungen ganz gewaltig. Und wie wir alle wissen, das kann man halt nicht so richtig kontrollieren. Und das heißt nicht, dass wir jetzt davon abraten, Gott sei Dank, aber du musst es halt einfach vorher wissen, bevor du dich darauf einlässt, dass du gerade in so einem, als Wohnungseigentümer, ja, von deinen Nachbarn ein Stück weit abhängig bist.
Vor allem ist ja natürlich so eine Eigentumswohnung auch generell eine super Sache. Es gibt ja auch viele Menschen, für die ist vielleicht das Haus mit Garten gar nicht so der Traum, wenn du sagst, hey, ich will irgendwie in der Stadt wohnen, da wo halt auch so das Leben tobt, weil ich gerne rausgehen will in Cafés und lauter solche Dinge. Oder es entspricht meiner Lebenswelt, ich bin in der Stadt groß geworden, das passt zu mir. Also wenn du das sagst, dann ist eine Eigentumswohnung eine total super Sache. Aber das ist eben das Besondere, du hast quasi deine eigenen vier Wände mit all den Nachteilen, sage ich mal, oder Vorteilen, die halt so eine Mietswohnung auch hat. Weil es gibt ja wahnsinnig nette Hausgemeinschaften. Also du hast teilweise auch wirklich extrem nette und auch zuverlässige Nachbarn. Aber man hat halt manchmal auch einfach Nachbarn, die dir sowas von auf die Nerven gehen. Und auch egal, wie nett du bist, es ändert sich einfach nichts. Auch egal, wie nett du manche Sachen ansprichst, es ist einfach egal und das kann einem halt auch den letzten Nerv rauben.
Und da ist halt, also auf der einen Seite steckt ein gewisses Risiko drin, weil auch abgesehen davon können sich deine Nachbarn ja auch ändern. Ne? So eine Wohnung kann auch verkauft und wieder neu gekauft
werden. Wobei das natürlich bei einer Eigentumswohnung noch unwahrscheinlicher ist wie bei einer Mietswohnung.
Richtig, das ändert sich in aller Regel nicht so viel, aber man muss das halt auch sehen. Ja, auch die Nachbarn können sich grundsätzlich ändern.
Wenn du es gut erwischt, ist es natürlich auch konstanter. Also wenn du Glück hast mit deiner Eigentümergemeinschaft.
Genau. Und um noch einen Vorteil aber auch zu benennen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich bin werde zum ersten Mal Immobilieneigentümer. Häuschen im Grünen und so weiter, da kommt ja schon auch gerade an Bürokratie einiges auf einen zu. Ob das jetzt die Grundsteuer ist, ne, oder irgendwelche Vorschriften, die ich beachten
muss. Wohngebäudeversicherung.
Wohngebäudeversicherung, aber auch was den Heizungstausch dann womöglich angeht und so weiter. Und da kann ich wiederum von so einer Eigentümergemeinschaft natürlich wahnsinnig profitieren, weil da ist garantiert irgendwer, der sich besser auskennt als du, wenn du das zum ersten Mal machst. Und dann trägt man sozusagen die gemeinsame Last der Bürokratie und der Vorschriften, das, was auch ökonomisch vielleicht sinnvoll ist, gemeinsam. Das kann schon auch ein großer Vorteil sein. Vor allem, wenn man nicht so viel Erfahrung damit hat.
Oder vielleicht auch bei sehr, sehr großen Objekten kann es ja auch sein, in Großstädten, dass es eine Hausverwaltung gibt,
die
dann auch sagt, okay, also wir würden vorschlagen, du gehst in diese oder diese Richtung, wie beim Heizungstausch zum Beispiel. Dann kommen wir zu unserem letzten Mythos, nämlich der Nummer 5. Die Eigentümergemeinschaft repariert meine Heizung.
Ah, jetzt kommen wir doch nochmal zur Heizung. Okay.
Klar, es geht ja nichts ohne Heizung inzwischen bei so Immobilien-Themen. Und das kommt tatsächlich auf die Teilungserklärung an und was da drin steht. Oft ist nämlich deine Heizung Sondereigentum, also die Heizkörper, die Thermostate oder auch so eine Gastherme in deiner Wohnung.
Das ist jetzt sind wir beim Sondereigentum. Vorher hatten wir das Gemeinschaftseigentum bei den Fenstern, jetzt sind wir beim Sondereigentum. Schöne juristische Kategorien.
Und das Gemeinschaftseigentum sind halt so Sachen wie die zentrale Heizungsanlage zum Beispiel oder die Kessel oder der Brenner oder auch Leitungen und solche Dinge. Deswegen ist einfach wichtig, vor dem Kauf zu prüfen, wer eben wofür bezahlt, aber auch einfach zu wissen, dass man einkalkulieren muss, wenn du diese Wohnung anschaust und du siehst, boah, die Heizkörper, die haben echt schon bessere Zeiten gesehen und vielleicht sagt auch der Immobilienmakler, die Immobilienmaklerin so, das könnte jetzt dann irgendwann kommen oder vielleicht hast du auch einen Gutachter und der sagt, das kommt auf jeden Fall. Dann einfach auch wissen, dass das wahrscheinlich nicht die Gemeinschaft bezahlt, sondern dass du halt dafür selber nochmal Geld hinlegen musst.
Genau, das sind natürlich wie letztendlich, wenn man jetzt den Vergleich macht, wie mit dem Häuschen im Grünen, die Rücklagen, die ich für solche absehbaren Reparaturen, Sanierungsmaßnahmen sozusagen einberechnen muss, das muss ich mir letztendlich in meinen Plan oder anders gesagt, wenn man das in unseren Kauf- und Mieterrechner eintragen würde, wo sozusagen dann der Anteil der Instandhaltung gut kalkuliert sein muss und wie gesagt, dass in vielen Fällen, dass das Hausgeld das nicht abdeckt. Kann aber sein.
Wie würdest du dann persönlich an so einen Eigentumswohnungskauf rangehen? Also würdest du einmal sagen, Eigentumswohnung ist für dich eine gleichwertige Alternative zum Haus?
Das kommt natürlich total auf die eigene Lebenssituation an. Ich glaube dann vor allen Dingen, wenn in vielen Fällen, wenn Kinder entweder keine Rolle spielen oder dass die Familienplanung abgeschlossen ist, und dann sind es wahrscheinlich Familien mit wenigen Kindern, 1 bis 2, also ich glaube, also mit zwei Kindern wird schon eng, aber kann natürlich sein, vor allem wenn es keine Alternative wie ein Haus gibt, ist es schon gut denkbar und man muss natürlich auch, haben wir vorhin schon angesprochen, gerade auch im Hinblick fürs Alter die Vorteile sehen. Ich kann da ab dann zumindest die Chance, vielleicht zentral oder zentraler zu bleiben, als wenn ich ein eigenes Haus haben will, abgesehen rein vom Finanziellen. Und ich habe sicherlich auch nicht ganz den gleichen Aufwand, weil man wird viele Maßnahmen, ob das jetzt Sanierungen sind oder einfach nur einfache kleine Reparaturen, eben gemeinschaftlich regeln und stehe nicht so unter dem Druck, da muss ich mich selber drum kümmern, das muss ich sehr viel selbst Hand anlegen, das kann ja immer in einer Hausgemeinschaft schon auch mal der Fall sein, aber es ist, glaube ich, am Ende ein Stück bequemer, aber diese Bequemlichkeit bezahle ich darüber, dass ich mich mehr absprechen muss letztendlich.
Und für mich ist auch ein klarer Vorteil, den so eine Eigentumswohnung hat, wenn du jetzt dein eigenes Älterwerden mit einkalkulierst und sagst, oh, vielleicht will ich nicht unbedingt umziehen, weil ich wohne auch so in meinem Viertel und da finde ich mich zurecht. Du wohnst natürlich auf einer Ebene in der Regel. Also die meisten Eigentumswohnungen sind ja wie generell die meisten Wohnungen, alle Räume liegen auf einer Ebene, was es im Alter ja einfacher macht. Also man sieht ja in Häusern oft dann wirklich bei älteren Menschen, dass sie nur noch ein Stockwerk bewohnen.
Genau.
Und es ist natürlich auch einfacher, wenn du sagst, ich nutze nicht mehr alle Zimmer, ist der negative Effekt, dass du da zum Beispiel weniger heizt bei einer Eigentumswohnung, ja geringer wie bei einem Einfamilienhaus.
Ja. Klar, du hast natürlich jetzt nicht die räumlichen Möglichkeiten zu sagen, ich baue das irgendwann mal in so eine Einliegerwohnung um. Das Untergeschoss oder sogar das Obergeschoss, wo die Kinder mal drin gewohnt haben, die Möglichkeiten hast du nicht. Also Mieteinnahmen zu erzielen, in aller Regel hast du das bei einer Eigentumswohnung nicht. Und gerade wenn man langfristig vorher plant, dann natürlich zu schauen, wie ist das Gebäude so mit altersgerechten Maßnahmen versehen, also schlichtweg zum Beispiel, wie groß ist der Lift? Ne? Also das gibt es wieder Themen, gerade bei Altbauten.
Muss ich zwischen Gehwegniveau, zwischen Gehsteigniveau und Lift noch eine Treppe zurücklegen, solche Fragen.
Oder ist der Lift schlichtweg groß genug, dass da vernünftig ein Rollstuhl reinpasst? Ne? Aber auch das war früher nicht unbedingt Standard.
Deswegen prüf solche Dinge vor dem Kauf und einfach wissen, worauf man sich einlässt. Also für sich auch persönlich abwägen, wenn du sagst, ich will unbedingt kaufen. Überleg nochmal, was ist für dich eigentlich eine Option und was nicht. Weil der Unterschied zwischen Haus und Reihenhaus ist jetzt nicht ganz so groß wie zwischen Haus und Eigentumswohnung.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Dann kommen wir auch schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Katinka48 und sie fragt, hey Saidi, was kann ich machen, wenn der Ehemann nicht möchte, dass man sich einen ETF-Sparplan anlegt?
Ui, interessante Frage. Na, ein eigenes Depot anlegen. Also, Ich höre aus der Frage so ein bisschen raus, dass man die Vorstellung hat, jemand war die Frage in der Ehe, dass man alles gemeinsam machen muss. Ja, Katinka, musst du nicht. muss man ganz deutlich zu sagen. Ne? Also auch da in einer Ehe, egal welcher...
Dein Geld ist dein Geld.
Genau, auch in einer klassischen Zugewinngemeinschaft sozusagen ist dein Geld, wie du es auch richtig sagst, dein Geld. Und wenn du sagst, ich möchte mit ETFs für meine Altersvorsorge vorsorgen, dann mach das bitte. Unbedingt. Und auch unabhängig und auch deutlich ohne Zustimmung deines Ehemanns. Ja, es ist dein Geld. Wenn ihr vielleicht zum Beispiel ein Gemeinschaftskonto habt, dann steht dir trotzdem ein entsprechender Anteil des Geldes zu und es muss dich nicht davon abhalten, ein eigenes Depot zu eröffnen, allein auf deinen Namen. Das muss eben kein Gemeinschaftsdepot sein und da ganz selbstständig für deine Altersvorsorge vorzusorgen. Ich würde natürlich aus Gründen der Erhaltung der Ehe schon, ja, darüber natürlich offen reden. Ja,
aus Kulanz.
Sozusagen, ja, darüber reden und zu kommunizieren und dass ihr euch darüber einigt, dass ihr vielleicht bei der Altersvorsorge unterschiedliche Wege geht. Ja, also ich weiß nicht, ob das dein Mann sozusagen, was dessen Plan ist, was die Altersvorsorge angeht, aber es ist natürlich dein gutes Recht, da einen eigenen Weg zu gehen und macht's in dem Fall, so höre ich das raus, auch einfacher, weil du mit deinem Depot und deinem Geld dann ein Risiko und dein Risiko gehen möchtest, so wie du es für richtig befindest. Ihr müsst euch nicht einigen, was sozusagen der Anteil der Aktien, der Anteil des Aktien-ETFs am Gesamtvermögen, also die berühmte Aktienquote, hoch die sein muss, mit einer Art, wie stark ihr ins langfristige Risiko geht.
Allein deshalb, finde ich, ist auch die getrennte Altersvorsorge die deutlich bessere Variante, einfach weil jeder damit glücklich ist, wie er es gemacht hat. Und bei so einem Kompromiss, also man sagt ja immer, ein guter Kompromiss ist, wenn beide Parteien unzufrieden sind, aber trotzdem ist es keine gute Lösung, wenn du mit deiner Altersvorsorge unzufrieden bist.
Und es macht nochmal einen Unterschied, ob du sozusagen über ein Wirtschaftsgeschäft zwischen zwei Parteien redest oder ob eine Ehe, die hoffentlich bis zum Ende
hält. Also es ist ja auch keine Koalitionsverhandlung oder so. Also genau. Du baust ja da keine Bundesstraße irgendwie, wo dann alle Parteien ein bisschen unzufrieden sind. Deswegen jeder einfach die eigene Altersvorsorge und dann kann jeder sein Ding machen und am Ende ist auch... dein Geld ist dein Geld und mein Geld ist mein Geld.
Ihr könnt uns ja mal irgendwo schreiben, zum Beispiel auch so, also auf Instagram, ob ihr findet, dass wir eine eigene Folge dazu machen sollten, ob man eine Ehe wie eine Koalition behandeln sollte. Das würde Ihnen, glaube ich, unglaublich viel Spaß machen.
Die zweite Frage kommt von Bene Oddjob Scotch und er fragt: Hey Saidi, spielt es eine Rolle, einen Welt-ETF in Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar zu besparen?
Einfache Antwort, nein, es spielt keine Rolle. Ich gehe davon aus, dass die Frage darauf geht, sozusagen, wie die Fondswährung ist. Ne? Also das kennen vielleicht einige, wenn ihr mal so ETF-Listen schaut oder in eurem Depot rumschaut, da findet ihr immer wieder mal ETFs, MSCI World oder irgendwas, wo dann hinten drin steht US-Dollar. Und ja, es gibt es ja auch sogar in Schweizer Franken. Das ist rein tatsächlich die Währung, in die der Fonds sozusagen umgerechnet wird, ja, zum entsprechenden Tageswechselkurs. Wenn du dann handelst, ja, dann wird sowieso natürlich alles logischerweise in Euro behandelt. Ne? Also mit deinem Verrechnungskonto bei deinem Depot, da wird natürlich in Euro gehandelt. Und insofern spielt die Fondswährung nur eine sehr, sehr begrenzte Rolle. Denn das Entscheidende ist nämlich übrigens viel wieder wichtiger, in welchen Währungen die jeweiligen Wertpapiere des Fonds, aller Regel in welchen Währungen die jeweiligen Aktien des ETFs gehandelt werden. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied, auch auf den Gewinn der Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel gerade das Verhältnis von Euro zu Dollar oder auch von Dollar zu Yen, wenn man jetzt mal über japanische Aktien redet, wie sich das gerade entwickelt. Aber das ist natürlich außerhalb deiner Kontrolle.
Und die letzte Frage kommt von Julia geht los. Und da geht es darum, wie soll man Barvermögen im ganz hohen Alter anlegen, also Ü80?
Ja, also grundsätzlich sind unsere Tipps, was Barvermögen angeht, nicht anders wie für alle anderen. Also auch mit Ü80 sollte man definitiv ein Tagesgeldkonto haben. Ja, ganz wichtig sozusagen, um da Rücklagen zu parken und übrigens auch einigermaßen vernünftige Zinsen mit unseren Empfehlungen von Finanztipp zu kassieren, weil auch da Bargeld in größerem Maße zu Hause zu haben, ja, nicht nur verliert es mit der Zeit an Wert, es ist einfach auch gefährlich bei einem Einbruch. Das kann man in aller Regel auch über eine Versicherung nur sehr begrenzt abdecken. Also auch da ist vor allen Dingen ein Tagesgeldkonto und vielleicht für Beträge, die man ein bisschen länger, also mit 1, 2, 3 Jahre anlegen kann, vielleicht auch noch Festgeld, eine gute Idee. Aber definitiv für jedermann und gerade auch für ältere Leute ist ein gut verzinstes Tagesgeldkonto eine gute Idee.
Dann sind wir schon am Ende unserer Eigentumswohnungsmythen und juristischen Feinheiten. Für manche von euch ist es ja vielleicht auch das Ende der Mieten. Wer weiß, je nachdem, wie eure Entscheidung in diesem Jahr ausfällt. Vielen Dank, dieser Idi, fürs Mitmachen. Die nächste Folge, habe ich gehört, wird nicht ganz so juristisch spitzfindig wie diese.
Da freut sich Emil nicht und er freut sich bestimmt über alle Zuschriften, über alle kleinen und größeren Nachbarschaftsstreitigkeiten, so absurd sie auch sein mögen. Bitte alle an Emil Nefzka bei Finanztipp.
Aber seid nett zueinander, also wirklich auch zu den Nachbarn, weil am Ende vielleicht willst du den Garten umbauen.
Oder ja, so, genau. Weiß. Also da investierst auch jeder Zuspruch an eigene Nachbarn und die Investition in das gute Verhältnis ist eine Investition in die eigene Zukunft.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Macht's gut.